Guten Morgen alle zusammen. Es ist immer wieder beeindruckend zu sehen, zu welchen Leistungen die Menschheit fähig ist. Schau dir an, für welche Krankheiten es bereits Medikamente gibt. Schau dir an, was die Wissenschaft allein in der Corona-Pandemie geleistet hat. Oder nehmen wir andere Bereiche. Internet gibt es jetzt per Satellit. Die Ukraine profitiert davon bereits. Oder es gibt zum Beispiel einen Tunnel, der Europa und die USA verbinden soll. Eine Reise nach New York soll dann aus Europa nur noch 2 Stunden dauern. Keine Sorge, es gibt auch Verbindungen bestimmt nach Miami. Der Mensch hat so vieles entdeckt und erreicht im Laufe seiner Zeit auf dieser Erde. Und ich habe euch gerade einige Beispiele aufgezählt. Es sind großartige Dinge. Aber heute möchte ich mich nicht so auf die großen Dinge konzentrieren. Ich möchte heute auf die kleinen Dinge eingehen. Auf die kleinen Anfänge, die all das, was wir heute genießen dürfen, überhaupt möglich gemacht haben. Bevor wir uns in ein Jumbojet setzen konnten und weite Strecken zurücklegen konnten, hatten Menschen wie zum Beispiel Otto Lilienthal eine kleine Idee gehabt. Sie haben den ersten Schritt getan, damit das möglich wurde, was wir heute erleben. Bevor wir uns mit hochmodernen Autos fortbewegen konnten, hat ein Mann namens Henry Ford eine kleine Idee. Alles, was wir heute sehen, hatte mal einen kleinen Anfang. Alles, was wir erleben, hatte irgendwann mal angefangen. In der Bibel finden wir eine interessante Stelle zu dem Thema kleine Anfänge. Jesus erzählt seinen Jüngern ein Gleichnis. Und dieses Gleichnis finden wir in Matthäus 13, die Verse 31 und 32. Matthäus 13, 31 und 32. Ich lese euch die Stellen vor. Mit Gottes himmlischem Reich ist es wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf ein Feld sät. Es ist zwar das kleinste von allen Samenkörnern, aber wenn es aufgeht und wächst, wird es größer als andere Sträucher. Ja, es wird zu einem Baum, auf den die Vögel fliegen, um in seinen Zweigen ihre Nester zu bauen. Jesus nimmt hier ein Senfkorn, um seinen Jüngern das Reich Gottes zu erklären. Das Senfkorn taucht ja auch an anderer Stelle nochmal auf, aber dazu kommen wir noch. Wenn etwas mehrfach erwähnt wird in der Bibel, dann möchte Gott, dass wir uns näher damit beschäftigen. Warum nimmt Jesus gerade das Senfkorn? Ich habe mal auf Wikipedia geschaut, was das überhaupt ist. Ein Senfkorn kann einen Durchmesser von bis zu 1 bis 2 Millimeter haben. Ich habe herausgefunden, dass das Senfkorn eines der kleinsten Samen ist, die es gibt, proteinhaltig ist. Oder man kann daraus Öl gewinnen, das sehr proteinhaltig ist. Oder du kannst es pflanzen. Dann entsteht ein bis zu 3 Meter hoher Baum. Jesus nimmt hier also das Senfkorn und beschreibt damit das Reich Gottes. Aber ist das Reich Gottes nicht etwas Großes? Wie viele Menschen bekehren sich weltweit und werden dem Reich Gottes hinzugefügt? Wenn Gott, der das ganze Universum geschaffen hat und alles überblicken kann, also jemand, der größer ist als das Universum, ein Reich hat, wie groß muss eigentlich sein Reich sein? Eigentlich ist doch das Reich Gottes nicht etwas, was man als etwas Kleines abtun kann. Wie viele Gemeinden gibt es denn, die zum Reich Gottes gehören? Wie kann Jesus das Reich Gottes, das so groß ist, mit einem 1 bis 2 Millimeter großen Senfkorn vergleichen? Jesus hat hier eine Botschaft für uns. Eine Botschaft, die besonders jetzt in diese Zeit passt, wenn man sich so anschaut, was in unserer Gesellschaft und auch besonders in Kirchen geschieht. Eine Botschaft, die uns erinnern soll, aber auch zurechtweisen soll. Eine Botschaft, die unseren Blick auf das Wesentliche lenken soll. Unser Gott ist ein Gott, der aus dem Nichts Dinge tun kann. Er ist ein kreativer Gott. Wir sehen in der Bibel immer wieder, dass er unscheinbare Menschen und Dinge nutzt, um Großes zu vollbringen. Er nutzte Mose, der mittlerweile ein armer Hirte war, um sein Volk zu befreien. Er nutzte Noah, der schon sehr alt war, um eine Arche zu bauen. Er nutzte David, den kleinen Hirten, um den Riesen Goliath zu besiegen. Er nutzte einen einfachen Holzstab, um Mose und allen um ihn herum seine Macht zu demonstrieren. Er nutzte einen kleinen Jungen mit 5 Broten und 2 Fischen, um Tausende zu speisen. Unser Gott ist ein Gott, der mit wenig Großes vollbringen kann. Durch dieses Gleichnis zeigt Jesus seinen Jüngern und damit auch dir und mir ein wichtiges Prinzip, das wir in so vielen Bereichen unseres Lebens anwenden können. In diesem Gleichnis sind einige Begriffe, die wir uns anschauen müssen, um das vollständig zu verstehen. Das ist einmal das Reich Gottes, das Senfkorn, der Gärtner, der große Baum, die vielen Vögel in dem großen Baum, die auch dort einen Platz finden zum Nisten. Das Reich Gottes steht für Gottes Plan, Willen und Wirken unter uns Menschen. Es beschreibt das, was Gott mit uns vorhat. Das Senfkorn steht für Jesus Christus. Wir lesen in der Bibel, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und weiter lesen wir, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das Senfkorn steht für Jesus Christus, wie er sich klein gemacht hat und Schritt für Schritt gewachsen ist. Der Gärtner, der das Senfkorn sät, ist Gott der Vater. Der große Baum, der aus dem kleinen Senfkorn entsteht, stellt auch Jesus dar. Aber diesmal nicht als kleines Senfkorn, sondern als König der Könige, wie er zur Rechten Gottes sitzt. Die Vögel stehen für die, die im Evangelium ein Zuhause finden, so wie du und ich. Jesus Christus hat seinen Thron verlassen, um hier mitten unter uns Menschen zu leben. Er, der König der Könige, saß auf einem Thron und hat sich trotzdem klein gemacht. Er war der Kleinste, genauso wie das Senfkorn, von dem wir gerade gelesen haben. Jesus Christus lebte hier unter uns und wurde am Kreuz getötet. So wie das Senfkorn in den Boden gepflanzt wird, wurde Jesus in ein dunkles Grab gelegt. Es blieb aber nicht dabei. So wie das Senfkorn den Boden aufbricht und zu einem großen Baum wird, hat Jesus den Tod besiegt und ist auferstanden. Amen. Und genau so wie der große Baum den Vögeln einen Platz zum Nisten bietet, bietet Jesus uns jetzt einen Platz bei Gott. In diesem Gleichnis wird klar, wie das Reich Gottes funktioniert. Das Reich Gottes ist etwas, das ganz klein angefangen hat und sehr schnell, sehr stark gewachsen ist. Es ist klar, dass das Reich Gottes immer weiter wachsen muss, denn darauf ist es ausgelegt. Wachstum bedeutet nämlich auch, dass immer mehr Menschen gerettet werden. Und genau das ist auch unser Auftrag. Jeder, der Jesus angenommen hat, arbeitet automatisch für das Reich Gottes. Jeder hat den Auftrag bekommen, das Evangelium weiterzugeben und damit das Reich Gottes aufzubauen. Ich möchte dir heute 4 Schritte vorstellen, die uns dabei helfen werden, uns bestmöglich für das Reich Gottes einzusetzen. Und wenn du heute hier bist und deinen Weg noch nicht mit Jesus gehst, sollst du heute erfahren, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Du sollst erfahren, wie viel dir Jesus zu bieten hat, wenn du deine Schritte, die du hier auf dieser Erde gehst, gemeinsam mit ihm gehst. Kommen wir zu den 4 Schritten. Der erste Korn nicht in einem kleinen Blumentopf in deiner Wohnung pflanzen. Das Senfkorn braucht Platz. Die Wurzeln, die sich unter dem Boden bilden, brauchen Platz. Es steckt mehr hinter dem Senfkorn, als wir denken. Wir lesen, dass der Gärtner das Senfkorn auf ein Feld sät. In anderen Übersetzungen ist auch die Rede von seinem eigenen Garten. Der Gärtner schmeißt das Senfkorn nicht einfach irgendwo hin. Er verachtet das Senfkorn nicht dafür, dass es so klein ist. Er hat sich Gedanken gemacht, wohin er es sieht. Er hat Platz geschaffen. Er hat Platz geschaffen, weil er zuerst an das gedacht hat, was passieren wird, nachdem er das Senfkorn einpflanzt. Es heißt nicht umsonst, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Wenn du zuerst nach dem Reich Gottes trachtest, dann kommst du nicht auf die Idee, dein Senfkorn in einen kleinen Blumentopf zu pflanzen. Wenn du zuerst nach dem Reich Gottes trachtest, kommst du nicht auf die Idee, deinen Tag ohne Gebet zu starten. Du würdest deinen Tag nicht starten, ohne im Wort gelesen zu haben. Du würdest dann deine Talente für das Reich investieren. Das Reich Gottes ist das, was letztendlich bestehen bleibt. Alles andere wird zugrunde gehen, aber das Reich Gottes wird bestehen. Wie viel Platz schaffen wir für das Reich Gottes in unserem Leben? Schaffe Platz in deinem Leben für das Reich Gottes. Schaffe Platz, damit das, was du tust, nicht vergebens ist. Trachte nicht zuerst nach Vergänglichem. Trachte zuerst nach Gottes Reich. Und egal, was du tust, prüfe dabei, ob du damit einen Beitrag für das Reich Gottes leistest. Was du persönlich dafür machen kannst, wird dir der Heilige Geist offenbaren. Nimm dir Zeit im Gebet, geh in die Stille. Schaffe mehr Platz für Gott in deinem Leben. Der zweite Schritt. Sehe. Nachdem du Platz geschaffen hast für das Senfkorn, das du hast, nachdem du also Platz geschaffen hast in deinem Leben, dich für das Evangelium einzusetzen, das in dein Herz gelegt wurde, geht es darum, das Evangelium weiterzugeben. Es geht darum, es in andere Herzen zu sehen. Damit erfüllen wir den Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, das Evangelium zu verkünden. Damit tun wir das Bestmögliche für das Reich Gottes. Wir haben gelesen, was aus diesem kleinen Senfkorn werden soll. Ein großer Baum. Ein Baum, der eine Zuflucht bietet für Vögel. Es sollen Gemeinden entstehen, die eine Zuflucht bieten für die Menschen. Das Sehen allein reicht aber nicht aus. Bevor der eingepflanzte Same wachsen kann, ist noch etwas nötig. Da wären wir beim dritten Schritt. Bewässere das Feld. Der Platz, den du für das Senfkorn geschaffen hast, muss gepflegt werden. Dazu ist viel Geduld nötig. Bevor der Boden aufbricht und das Senfkorn zu einem Baum wird, musst du dein Feld bewässern. Es geht darum, dass du dranbleibst im Wort und im Gebet und Gemeinschaft hast. Mit der Zeit kann sich auf dem Platz, den du geschaffen hast, Unkraut bilden. Der Raum, den du dir in deinem Leben für Gott freinimmst, muss verteidigt werden. Der Feind versucht dir alles, diesen Raum, den du dir genommen hast, wegzunehmen, indem er versucht, Chaos in deinem Leben zu stiften. Manche verlieren sich in ihrer Arbeit und allen anderen Verpflichtungen und geben den Platz, den sie freigeräumt haben, Stück für Stück für andere Dinge. Oft passiert das, ohne dass wir das bewusst wahrnehmen. Du hast ein Problem auf deinem Feld, wenn dein Feld einen Mangel an Wasser hat. Alles, was du dann siehst, wird sterben. Du wirst keine Früchte haben dann auf deinem Feld. Wenn du den Kontakt zum lebendigen Wasser verlierst und dich den Gedanken des Feindes hingibst, trocknet dein Glaubensleben aus. Wenn du dich deinen Ängsten und Vorurteilen hingibst, trocknet dein Glaubensleben aus. Das Beten und Bibellesen kann das verhindern. Jesus sagt, trinkt von mir und ihr werdet nie wieder dürsten. Halte den Kontakt zu Jesus und du wirst dein Feld nicht verlieren. Bewässere dein Feld. Du wirst erfolgreich sein in deiner Arbeit für Jesus. Und du wirst Früchte sehen, die daraus entstehen. Amen. Kommen wir zum vierten Schritt. Hole die Ernte ein. Stell dir vor, du schaffst den nötigen Platz und du säst und bewässerst dein Feld geduldig und es wächst ein großer Baum heran. und du versäumst, die Ernte einzuholen. Stell dir vor, du holst die Früchte nicht ein, die entstanden sind. Die Menschen, die das Evangelium gehört haben und sich für Jesus entschieden haben, gehören in eine Gemeinschaft. Sie gehören in eine Gemeinde. Der neu entstandene Glaube soll durch die öffentliche Taufe besiegelt werden. Wenn du die Früchte auf deinem Feld nicht einholst, werden andere sich die Früchte holen. Wenn wir nicht untereinander Gemeinschaft haben und uns untereinander unterstützen und unsere Lasten einander tragen, besteht die Gefahr, dass sich jemand anderes eines unserer Geschwister holt. Viele Gemeinden sind davon betroffen, dass Sekten versuchen, Geschwister abzuwerben. Viele Geschwister haben wir dadurch schon verloren. Liebe Gemeinde, prüft das, was euch gesagt wird. Prüft nicht nur das, was euch draußen gesagt wird, prüft auch das, was euch hier von dieser Kanzel aus gepredigt wird. Setzt euch damit auseinander. Forscht im Wort Gottes. Wir lesen, dass der Feind umherläuft wie ein Löwe. Der Feind ist wachsam dabei, unser Feld zu berauben. Lasst uns mehr aufeinander achten. Lasst uns um unsere Geschwister kümmern, besonders die, die neu dazukommen. Lasst uns Liebe zeigen für andere Menschen. Lasst uns nicht versäumen, die Ernte einzuholen. Das waren jetzt die vier Schritte, die uns die Arbeit für das Reich Gottes erleichtern sollen. Schaffe Platz, sehe, bewässere dein Feld, hole deine Ernte ein. Soweit die Theorie. Aber die Praxis sieht anders aus, oder? Ich habe das schon zu Beginn der Predigt angedeutet. Diese Botschaft passt gut in unsere Zeit. Es ist eine Botschaft, die uns wieder auf den rechten Pfad holen möchte. Es ist eine Botschaft, die uns zurechtweist, aber auch wieder aufnimmt aus Gnade, wenn wir es verstehen und umkehren. In unserer Gesellschaft und auch in vielen Kirchen läuft etwas schief, wenn ich mir die aktuellen Entwicklungen anschaue. Es beginnt schon beim ersten Schritt, den wir uns angeschaut haben. Viele fangen erst gar nicht an, Platz zu schaffen für Gott. Es ist der erste Schritt. Diesen Schritt geht kein anderer für dich. Diesen Schritt kannst nur du selber gehen. Aber viele scheitern schon daran, Platz zu schaffen. Dazu gibt es viele Gründe. Und ein Grund, den ich häufig erlebe, ist der Vergleich mit anderen. Vergleichst du dich mit anderen und gibst bei dem Gedanken schon auf, Gott um das Unmögliche zu bitten? Liegt dein Blick nur auf deinen Fehlern und auf das, was du nicht kannst? Und hindert es dich, vor deinen Gott zu treten? Schaust du auf das, was andere denken könnten, anstatt den ersten Schritt zu machen und Platz zu machen? Viele machen auch deshalb nicht den ersten Schritt, weil sie Angst davor haben, wohin dieser kleine Schritt sie führen wird. Ich möchte dich heute ermutigen, den ersten Schritt zu machen. Es lohnt sich, Platz für Jesus zu machen und sich auf Gott einzulassen. Gott arbeitet ständig an unserem Leben. Er ermutigt uns ständig, den ersten Schritt zu machen. Bei Gott führt der erste Schritt immer zu etwas Großartigem. Jesus sagt zu seinen Jüngern an einer anderen Stelle, dass sein Glaube so groß wie ein Senfkorn ausreicht. Und ich habe zu Beginn gesagt, dass unser Gott ein kreativer Gott ist. Unser Gott hat aus dem Nichts etwas erschaffen. Die Erde, das Universum, die Galaxien mit all den Planeten, der Mond, die Sonne. Gott hat aus dem Nichts etwas gemacht. Denkst du nicht, dass dieser Gott, der aus dem Nichts etwas gemacht hat, aus dem etwas bisschen, das du hast, alles machen könnte? Aus dem bisschen etwas, was du vielleicht am Klavier kannst, aus dem bisschen etwas, was du vielleicht am Saxophon spielen kannst. Aus dem bisschen etwas, was du vielleicht an deiner Violine spielen kannst. Aus dem bisschen etwas, was du über Tontechnik weißt. Von nichts zu etwas und von etwas zu allem. Mein Gott ist ein Gott, der dich von nichts zu etwas bringen kann. Und wenn du beim Etwas bist, stellt sich die Frage, was du tust. Bist du bereit, dran zu bleiben und die nächsten Schritte in Demut zu gehen? Viele scheitern auch an den ersten Schritten, weil sie nach einigen Schritten, die sie mit Gott gegangen sind, sagen, ab hier kann ich alleine machen. Sie machen dann Gott zu einem Pfiffigott. Sie laufen vor und Gott soll hinterher. Viele fallen dann von dem Etwas, das sie dank Gott geworden sind, ins Nichts. Ordne dich unter und lass Gott dir die nächsten Schritte zeigen. Von nichts zu etwas und von etwas zu alles. Aber rebellierst du, dann führt dein Weg ins Nichts. Die Entscheidung liegt bei dir. Es ist immer der erste Schritt, bei dem dich alle auslachen, der letztendlich aber zu allem führt. Schau, wie viele Menschen Noah ausgelacht haben, als er bei klarem Himmel in einer Gegend, die noch nie einen Regentropfen gesehen hat, anfing, eine Arche zu bauen. Alle haben gelacht, als er seine ersten Schritte im Glauben ging. Alle haben gelacht, als er das erste Stück Holz verarbeitete. Alle haben gelacht, als er ein trockenes Feld vorbereitet hat, um darauf eine Arche zu bauen, weit weg vom Meer. Alle haben gelacht, als er sich die ersten Werkzeuge zurechtgelegt hat. Aber er ging jeden Schritt mit Gott. Er hat nicht auf die Menschen geachtet, die ihn ausgelacht haben. Er hat seinen Blick auf Gott gehabt. Er hat nicht zwischendurch gesagt, ich mache hier alleine weiter, Gott. Ich weiß es besser als du. Er ist immer mit Gott gegangen und am Ende wurden er, seine Familie und alle Tiere gerettet, die in der Arche waren. Sei mutig und mach den ersten Schritt und schaffe Platz in aller Demut. Ob du bereits mit Jesus unterwegs bist oder heute dich erst neu für ihn entscheidest, du machst diesen ersten Schritt, indem du eine Entscheidung triffst, dein Leben Jesus zu widmen. Das kannst du in einem Gebet tun, dass du zu Gott sprichst. Und wenn dir das schwerfällt, kannst du nach dem Gottesdienst auch um ein Gebet bitten. Aktuelle Entwicklung anschaue. Die Menschen haben aufgehört, ihr Feld zu bewässern. Sie sind abgekommen von dem, was Jesus gelehrt hat. Ich sehe viele, die hochmütig, arrogant und selbstgerecht geworden sind. Ihr Feld ist ausgetrocknet. Bibelstellen werden aus dem Kontext gerissen, um die eigene Gedankenführung zu bestätigen und andere dafür zu gewinnen. Hier läuft was schief. Wir leben zwar in einem freien Land, du darfst hier denken, was du willst. Aber wir, liebe Gemeinde, wir wollen nicht Teil davon sein. Wir distanzieren uns von Gedanken, die nicht der Lehre Jesu angehören. Wir wollen uns auf das Wesentliche konzentrieren. Wir wollen Menschen für Jesus gewinnen. Und damit wollen wir keinen Unterschied machen, ob schwarz oder weiß, ob reich oder arm, ob Flüchtling oder Eingeborener, gebildet oder ungebildet, ob angesehen oder unbekannt, ob Muslime, Hindus, Buddhisten oder Atheisten. Jesus erachtet alle Menschen als wertvoll. Jesus Christus ist für alle Menschen gestorben. Die Bibel redet nicht davon, dass er für irgendeine Rasse gestorben ist oder für irgendein bestimmtes Volk. Jesus ist für alle Menschen gestorben. Er hat für alle Menschen gelitten. Er hat für alle Menschen Blut vergossen und er wurde anstatt aller Menschen verprügelt und ausgepeitscht. Jeder muss für Jesus begeistert werden, ohne Ausnahme. Unser Vater wartet auf seine verlorenen Söhne und Töchter. Wir können Vorbilder sein für die, die alleine ohne Gott losgelaufen sind. Wir können Vorbilder sein für die Arroganten und Hochmütigen, die den richtigen Weg verlassen haben. Evangelisation ist wichtig. Um zu evangelisieren, musst du kein guter Redner sein. Es reicht schon aus, wenn du so handelst, wie Jesus gehandelt hat. Jeder kann Liebe zeigen. Jeder kann freundliche Worte finden. Jeder kann loben. Jeder kann Alltagshilfe leisten. Wenn wir das nicht tun, dann verfehlen wir den Sinn unseres Daseins als Menschen und als Gemeinde. Wir dürfen uns nicht mitreißen lassen von dem Hass, der vorherrscht. Wir dürfen nicht entscheiden, wer es verdient hat oder nicht. Wir dürfen uns nicht ablenken lassen von dem, was Gott zu uns redet durch sein Wort und durch den Heiligen Geist. Alles, was groß ist, hatte mal einen kleinen Beginn. Und das Zurückdenken an die kleinen Anfänge macht demütig. Es hält uns auf dem Boden, lässt uns immer an den kleinen Anfang denken. Lass uns immer daran denken, wie alles angefangen hat. Ich denke zurück an meine kleinen Anfänge, wie mein Gott mich geführt hat, nachdem mein Vater gestorben ist, als ich noch 10 war. Erst vorgestern habe ich wieder an diese kleinen Anfänge gedacht. Es war der 27. Jahrestag, an dem er gestorben ist. Wie er meine Mutter und meine Brüder geführt hat. Wenn ich auf die letzten 27 Jahre schaue und auch davor, dann sehe ich, wie Gott jeden meiner Schritte gelenkt hat. Und dadurch, dass ich sehr früh Verantwortung übernahm und angefangen habe, selbstständige Entscheidungen zu treffen, gab es natürlich auch Situationen, in denen ich die falsche Entscheidung getroffen habe. Es gab Schritte vorwärts, aber auch Schritte zurück. Aber so ist es, wenn du sehr früh anfängst, selbstständig Entscheidungen zu treffen. Dann machst du auch hier und da mal einen falschen Schritt. Jeder Mensch kommt mal in die Situation, wo er auch einen falschen Schritt macht. Aber wenn ich verloren war, hat Jesus nach mir gesucht und mich wieder auf den richtigen Weg gebracht. Er ist jeden Schritt mit mir gegangen. Sogar die kleinsten Schritte, die wir oft für nicht so wichtig halten. Der größte Fehler, den die Pharisäer damals getan haben und auch der Fehler, den die neumodernen Pharisäer unserer Zeit heute noch machen, ist, sie verachten die kleinen ersten Schritte. Sie haben das kleine Senfkorn gesehen, aber sie konnten einfach nicht den großen Baum vorstellen, der aus diesem Senfkorn entstehen konnte. Sie haben Jesus gesehen, aber sie konnten sich nicht vorstellen, dass er der Messias ist. Dass er der Erlöser ist, von dem so viele Propheten gesprochen haben. Jesus wurde in einem kleinen Ort namens Bethlehem geboren. Und sie dachten sich alle, das ist doch kein Ort, an dem ein König der Könige sich ankündigen würde. Aber Jesus ging diesen Schritt. Jesus wuchs in Nazareth auf. Die Bewohner der Stadt waren nicht geachtet von den Juden. Sie hielten die Bewohner für verrückt. Kein Ort, an dem der König der Könige sich lange aufhalten würde, dachten sie sich. Aber Jesus ging diesen Schritt. Jesus lebte in Galiläa. Die Pharisäer sprechen ihn sogar einmal darauf an und sagen ihm ins Gesicht, dass noch kein Prophet jemals aus Galiläa gekommen ist. Ein König der Könige würde sich doch niemals an einem Ort aufhalten, an dem sein Ruf Schaden nehmen könnte, dachten sie sich. Aber Jesus ging diesen Schritt. Jesus war nicht reich. Er hatte keine Verbindung zu einflussreichen Menschen. Er war ein Niemand für andere Menschen. Ein König der Könige kann nicht aus solch einem Hintergrund kommen, dachten sie sich. Aber Jesus ging diesen Schritt. Die Pharisäer haben ihn sogar dafür verachtet, dass seine Eltern nicht verheiratet waren zu dem Zeitpunkt, als er geboren ist, haben sie sich gedacht. Aber Jesus ging diesen Schritt. Die Nachfolger von Jesus waren die kleinsten in der Gesellschaft. Es waren von der Gesellschaft Verstoßene. Ein König der Könige gibt sich doch nicht mit solchen Menschen ab, dachten sie sich. Aber Jesus ging diesen Schritt. Am Ende verleugneten ihn sogar seine eigenen Leute. Alle verließen ihn. Ein König der Könige hat doch immer loyale Menschen um sich und hat sie stets im Griff, dachten sie sich. Sie schlugen ihn und peitschten ihn aus und trieben ihn auf Golgatha mit dem Kreuz auf seinem Rücken. Ein König der Könige würde doch mit harter Hand seine Feinde zerschmettern, dachten sie sich. Aber Jesus wehrte sich nicht. Jesus ging auch diese schwierigen und schmerzhaften Schritte. Und als er dann angekommen war auf Golgatha, kreuzigten sie ihn. Ein Erlöser, der von Gott gesandt wurde, kann sich doch selbst befreien. Befreie dich doch selbst, riefen sie zu ihm am Kreuz. Aber Jesus blieb am Kreuz. Er tat auch diesen Schritt. Es waren kleine Schritte von Jesus, die er gegangen ist. Kleine Schritte mit einer großen Wirkung. Bei jedem einzelnen Schritt, den er gegangen ist, hat er nur eines im Sinn, dich und mich. Jeden einzelnen schmerzhaften Schritt, den er mit dem Kreuz auf seinen Schultern auf diesen Hügel gelaufen ist, hat er für dich und für mich getan. Er wusste, dass seine kleinen Schritte zu etwas Großartigem führen werden. Es waren kleine Schritte, aber jeder Schritt war für dich und für mich. Jesus starb am Kreuz und sie dachten sich, der steht nicht wieder auf. Und sie packten ihn in ein Grab und versiegelten das Grab. Sie dachten sich, damit wäre die Geschichte von Jesus zu Ende. Aber die Geschichte war hier noch nicht zu Ende. Jesus ist auferstanden. Jesus ging noch einen Schritt und dieser Schritt führte ihn aus dem Grab. Halleluja! Das kleine Senfkorn, das auf die Welt gekommen ist, hat den Boden durchgebrochen und ist zu einem Baum geworden. Ein Baum, in dem wir Zuflucht finden. Jesus ist seine Schritte gegangen, damit wir uns heute ein Beispiel nehmen können. Auch wir werden Menschen erleben, die gegen uns sein werden. Wir werden Menschen erleben, die sich lustig machen über Jesus. Wir werden Menschen erleben, die Jesus verleugnen werden. Wir werden Menschen erleben, die uns angreifen werden. Viele Geschwister erleben das bereits in fernen Ländern. Aber wir wollen nicht aufhören, unsere kleinen Schritte zu gehen, weil wir wissen, wohin unsere Schritte uns führen werden. Wir werden das ewige Leben leben, das wir bereits jetzt durch unseren Glauben an Jesus Christus haben. Jeder einzelne Schritt, den du gehst, ist ein wichtiger Schritt. Jeder einzelne Schritt, den du mit Jesus gehst, wird dir behilflich sein, die Herausforderung zu bewältigen. Geh den ersten Schritt und schaffe Platz. Lass dich vom Heiligen Geist beraten. Lass uns kurz in die Stille gehen und lass dich vom Heiligen Geist beraten. Danach werde ich für dich beten. Gott soll dir zeigen, wo du deinen ersten Schritt gehen kannst in deinem Leben. Was überflüssig ist, was du ersetzen kannst durch Zeit für Gott. Lass dich jetzt vom Heiligen Geist beraten. Vater, ich danke dir, dass du heute da bist, Herr. Und ich danke dir für deine Botschaft, die du uns gegeben hast, Herr. Vater, ich danke dir, dass du jeden einzelnen Schritt mit uns gehst, Herr. Ich danke dir, dass du uns nie allein lässt. Und auch durch die Täler gehst du mit uns. Du bist nicht nur in guten Zeiten mit uns, du bist auch in schlechten Zeiten immer bei uns. Du tröstest uns und manchmal trägst du uns sogar. Und dafür danke ich dir. Danke dir, dass du immer da bist. Ich bete jetzt für deine Kinder, Herr. Du siehst, was sie auf dem Herzen haben, Herr. Du siehst das, was sie jetzt vor dich bringen, Herr, was sie loslassen möchten, um mehr Zeit mit dir zu verbringen. Ich danke dir, dass du ihnen gezeigt hast, Herr, was sie loslassen können, Herr. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns in diesen Prozessen begleitet, der uns zeigt, was du möchtest. Du lässt uns nicht ratlos zurück. Und dafür danke ich dir, Herr. Und ich danke dir, dass wir auch bald dadurch auch Früchte sehen können, Herr. Vater, ich danke dir, Herr. Herr, segne jeden Einzelnen, Herr. In Jesu Namen bete ich dich an. Amen.